3, 2, 1, talk to me.
Herzlich willkommen zu Leibniz Uni Insights, dem Studi-Podcast rund um das Studium an der Leibniz-Universität Hannover. Du überlegst, an der Leibniz-Uni zu studieren oder bist schon mitten im Studium? Dann erhältst du hier Einblicke, Infos, Tipps und echte Erfahrungen aus erster Hand. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Uni-Podcast Leibniz Uni Insights. Heute bin ich natürlich wieder nicht alleine, sondern ich habe einen Gast, und zwar den Präsidenten der Leibniz Uni, Herrn Professor Dr. Volker Epping. Hallo und herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich gerne, hier daran teilzunehmen und Ihre Fragen dann auch zu beantworten.
Ja, wir wollen heute über aktuelle Themen sprechen, die an unserer Uni gerade so Thema sind, und wir wollen auch einen Blick in die Zukunft werfen. Aber wir möchten natürlich auch den Präsidenten unserer Uni kennenlernen. Sie sind jetzt schon seit 2015 Präsident der LUH. Wie wird man das eigentlich? Wie wird man Präsident einer Universität?
Also man wird gewählt. Das ist natürlich eine kurze Antwort. Aber wie jede Stelle muss eine Stelle im öffentlichen Dienst ausgeschrieben werden. Klassisch vorgegeben durch das Grundgesetz, die sogenannte Bestenauslese. Dann sieht das Gesetz vor, dass eine Findungskommission gebildet wird, die Stelle ausgeschrieben wird, die ganzen Bewerbungen dann bei der Findungskommission eingehen. Die Findungskommission setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern des Senats auf der einen Seite und Vertreterinnen und Vertretern des Hochschul-, heute jetzt Stiftungsrates. Und dazu noch die klassischen Beteiligten ohne Stimmrecht, das MWK durch einen Vertreter, eine Vertreterin, sowie die Gleichstellungsbeauftragte. Das sind die Personen, die die Findungskommission ausmachen. Und diese Findungskommission guckt sich dann die Bewerbungen an und führt dann mit den interessanten Kandidatinnen und Kandidaten Gespräche. Und am Ende macht sie eine Liste, mögen da 1, 2, 3 Personen drauf sein. In meinem Fall war es eine Person, das war meine Person, wo man sich für entschieden hatte. Und dann schlägt man mich dem Senat und dem Hochschulrat damals zur Wahl vor. Der Hochschulrat gibt eine Empfehlung ab, aber vorher wählt der Senat. Und der Senat hat mich gewählt. Aber wie es immer so ist, man muss natürlich auch die Tür, die auf ist, dann auch aufmachen und durchgehen, sprich sich erstmal bewerben und seinen Hut in den Ring werfen, sonst kann man das Amt eben dann auch nicht bekommen an letzter Konsequenz.
Das klingt ja gar nicht mal nach so einem einfachen Werdegang. Was haben Sie denn selber studiert?
Ich habe Jura studiert, also erst habe ich Jura und Betriebswirtschaft studiert, Betriebswirtschaft an der Fernuniversität Hagen, Jura in Bochum an der Ruhr-Universität. Habe dann aber irgendwann gemerkt, wie ich dann noch einen studentischen Hilfskraftjob hatte. Ich habe also auch klein angefangen, dass das ein bisschen viel wurde. Habe mich dann nach dem Mathe-Schein und nach dem Statistikschein, den ich erfolgreich bewältigt habe, also bei mir gilt der Spruch Judixen und Calculat nicht. Also der Jurist kann durchaus rechnen, dokumentiert durch einen Mathe-Schein. Habe ich dann mich entschlossen, mich ganz auf Jura zu studieren. Habe dann nach dem ersten Examen dann auch eine Assistentenstelle gefunden, im Referendariat dann auch noch meinen Weg gemacht. Und nach dem zweiten Examen hat mich dann mein akademischer Lehrer gefragt, ob ich nicht promovieren wolle. Und da habe ich gesagt, ich promoviere gerne. Das habe ich dann auch gemacht. Und wie ich in der Promotion weit fortgeschritten war und dann diverse Angebote hatte vom Verwaltungsgericht, von Großkanzleien, hatte er mich dann gefragt, bevor Sie mir verloren gehen, Sie scheinen ein Talent zu sein. Und da bin ich ganz von überzeugt, überlegen Sie sich doch mal, ob Sie nicht an der Uni bleiben und bei mir habilitieren wollen. Dann bin ich dann in mich gegangen und habe dann auch in Rücksprache mit der Familie, die damals schon da war, man wird natürlich auch alt während des ganzen Weges, wo man die akademischen Schulterklappen erwirbt, haben wir uns dann entschlossen, den Weg zu gehen, den akademischen Weg. Ich habe dann ein Habilitantenstipendium bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft bekommen und habe dann auf diesem Habilitantenstipendium dann meine Habilitation geschrieben und dann bin ich ganz normal über Lehrstuhlvertretung später erstmal Professor in Münster gewesen und dann final dann hier in Hannover. Seit 2001 bin ich hier in Hannover, fühle mich in Hannover wohl, bin zwar geboren in Dortmund, aber bekennender Hannoveraner und das ist meine Heimat.
Ja, das ist schön. Hannover ist auch meine Wahlheimat. Wie sind Sie denn zu Ihrer Studienentscheidung gekommen? Also haben Sie schon immer gesagt, war das schon eine sichere Sache in der Grundschule, dass Sie Jura studieren möchten? Oder wie sind Sie zu Ihrer Entscheidung gekommen?
Also ich finde das ganz interessant, die Frage, weil die Fragen, die sich heute die Schülerinnen und Schüler auch stellen, damals genauso mich betroffen haben. Ich habe mir dann mich natürlich im Umfeld des Abis Gedanken gemacht, wobei damals noch die Wehrpflicht galt und ich dann zur Bundeswehr gegangen ist. Von daher hatte ich ein bisschen Puffer, was heute abgepuffert wird durch das freiwillige soziale Jahr zum Beispiel. Das habe ich dann eben mit der Bundeswehr verbringen können, die da auch in gewisser Weise dafür gesorgt hat, dass ich mich final für Jura entschieden hatte. Ich hatte eigentlich große Affinitäten immer für Architektur, Bauingenieurwesen. Das war so eine Ecke, wo ich gerne rein wollte. Aber wie das so ist, es gibt einen Schweinezyklus. Mal werden Leute gebraucht, mal werden Leute nicht gebraucht. Und damals war die ganz klare Aussage, da studierst du was, wo du später nie einen Arbeitsplatz bekommst. Das habe ich aber trotzdem im Auge behalten. Habe dann mich in andere Berufsfelder, die für mich auch interessant waren, dann durchaus umgetan. Also BWL war für mich eine Sache, Jura kam in Betracht und das eine oder andere noch angrenzend auch. Es war nicht so divers wie heute. Also bei mir war es noch vor Bologna. Da hat man die Ausdifferenzierung nicht gehabt. Man hat klare, klassische Studiengänge gehabt. Und von daher war es in gewisser Weise auch ein bisschen einfacher, gerade wenn man von der Schule kam und nicht diese ganzen Verzweigungen, die man heute im Studium dann hat, gesehen hat. Ich habe dann während der Bundeswehrzeit, ich bin Reserveoffizier und habe dann eben auch diverse Lehrgänge gemacht. Und in Lehrgängen wird man auch juristisch geschult, also gerade im Kriegsvölkerrecht und so weiter. Alles die Dinge, die man natürlich als Kompanieführer, Bataillonsführer dann eben braucht, um entsprechende rechtliche Einordnung auch vornehmen zu können. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt im Kriege? Und darüber hinaus natürlich viele Dinge, die natürlich mit der vorgesetzten Eigenschaft zusammenhängt. Also sie müssen Soldatengesetz können und. Also es ist viel rechtlicher Kram. Und das hat mich dann so ein bisschen an die Juristerei näher herangeführt. Und dann hatte ich noch Kolleginnen und Kollegen, die nicht zur Bundeswehr gegangen sind, die ausgemustert waren und dann schon studiert hatten. Mit denen bin ich in die Vorlesung gegangen. Ich habe also eine ganz bewusste Entscheidung getroffen, bin mit denen in die Vorlesung gegangen, habe mir dann 1-2 Tage in dem jeweiligen Studiengang dann Zeit genommen und mich dann umgeschaut, was und wie dort das abläuft. Und habe mich dann final für Jura entschieden. Und BWL, weil ich noch nicht ganz sicher war, in welche Richtung, klare Präferenz für Jura, BWL nebenbei. Und wie gesagt, hinterher wurde es zu viel, da musste man sich fokussieren. Das habe ich dann gemacht, war ja auch nicht die schlechteste Entscheidung.
Haben Sie Ihre Entscheidung denn jemals bereut oder haben Sie im Studium schon mal an Ihrem Studium eben gezweifelt und haben sich so gedacht, so ach, hätte ich jetzt doch mal Bauingenieurswesen studiert?
Nein, also wie die Entscheidung da war, das war eine wohlüberlegte Entscheidung. Über eine lange Zeit habe ich das also konsequent dann weiterverfolgt, habe auch Spaß gehabt im Studium, das kann ich nicht anders sagen. Studium ist eine tolle Zeit, das sollte man auch genießen. Man hat Freundinnen und Freunde fürs Leben gefunden, das muss man auch sagen, mit denen ich heute noch im engen Kontakt stehe. Im Lehrstuhl integriert zu sein, war natürlich toll. Da habe ich heute noch Kontakte zu anderen Professoren, mit denen ich groß geworden bin, aber auch zu Richtern, die heute, Jura ist natürlich ein klassisches Fach für Richterschaft und Anwälten, da habe ich ein weit verzweigtes fachliches Netz über die freundschaftliche Ebene, weil wir eben in der Lerngruppe dann auch zusammengearbeitet haben, denn das Studium, das prägt auch heute noch mein Weltbild, was die Universität angeht, besteht ja nicht nur daraus, Wissen aufzunehmen, das die Dozentinnen und Dozenten den Studierenden kommunizieren, sondern ein wesentlicher Teil des Studiums besteht eben darin, dass man die Studieninhalte später mit den Freundinnen und Freunden, mit den Studienkolleginnen und Studienkollegen auch reflektiert. Also der Diskurs unter den Studierenden ist von ganz zentraler Bedeutung. Deswegen bin ich ein klarer Anhänger auch von einer Präsenzuniversität. Deswegen ist auch unser Ansatz als Universität, den Studenten eine Heimat zu bieten hier. Und das versuchen wir natürlich durch viele Angebote, aber auch in der Campusentwicklung da eine ganze Menge zu machen. Wir sind jetzt beispielsweise dabei, den Campus Schneiderberg, um den Pferdestall zu entwickeln, da auch mehr Campusqualität reinzubringen. Wir denken über die die Umnutzung der Mensa nach. Wie sieht es aus, wenn die Produktionsküche in ein paar Jahren, das wird mich nicht mehr als Präsident betreffen, aber sich Gedanken jetzt schon mal zu machen, ist notwendig, wie wir das aufwerten können. Das sind so Dinge, die natürlich mit der Aufenthaltsqualität, den wir den jungen Leuten bieten wollen, zusammenhängt. Sie sind lange hier, sie sollen auch lange hier sein, sie sollen das auch als Heimat durchaus begreifen und sich hier wohlfühlen. Und dafür bieten wir eine ganze Menge, vom Hochschulsport über Sprachenzentrum und so weiter. Also da sind wir natürlich bestrebt, ein umfassendes Angebot im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten natürlich darzustellen.
Was hat Sie damals daran gereizt, Präsident zu werden? Also Sie haben ja gerade erwähnt, dass das nicht schon immer so für sie geschrieben war und dass das nicht ihr Plan eigentlich war. Was hat sie dann doch daran gereizt?
Ich war ja vorher lange Zeit Dekan einer Fakultät, einer der juristischen Fakultät hier an dieser Universität und habe dort sehr viel versucht zu bewegen, auch im studentischen Sinne, dass wir also eine sehr gute Betreuung der Studierenden hinbekommen haben, dass wir uns ein bisschen fokussieren. Ich hatte auch einige Problemfälle mit großer Außenwirkung zu bewältigen, die für die Universität auch von Bedeutung waren. Ich war dann im Senat, also ich war lange Dekan, fast 4 Jahre, ich war dann lange im Senat und hatte dann schon immer damit geliebäugelt, wenn mal irgendwo eine interessante Position nochmal kommt, durchaus zu überlegen, ob man sich da bewerben sollte. Und wie dann Herr Barke, mein Vorgänger, dann bei der Verlängerung sagte, mit 68 hat das Leben auch an der Universität ein Ende, es gibt ein Leben danach, war klar, dass demnächst die Stelle kommen würde. Und wie sie ausgeschrieben wurde, sind dann viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Dekansamt, die ich kannte, auf mich zugekommen, haben gesagt, du bewirbst dich doch sicherlich. Das war schon mal eine positive Unterstützung. Und da ich eine gewisse Affinität eben durch das Dekansamt hatte und durch die Senatstätigkeit, habe ich dem dann meinen Hut in den Ring geworfen. Und jetzt bin ich fast 11 Jahre dann Präsident dieser Universität und darf ihr vorstehen und sie mitentwickeln.
Und wie sieht so ein normaler Arbeitsalltag eines Präsidenten aus? Also was machen Sie jeden Tag?
Das ist natürlich sehr vielfältig. Es ist eine klassische Managementposition, die ich innehabe, wo Sie sich zu allen zentralen Dingen natürlich, die an der Uni laufen, entsprechend dann terminlich verabreden müssen. Es gibt viele Themen, dass ich beispielsweise mich mit der Studienberatung in Verbindung setze und sage, wie sieht es aus mit dem Marketing? Ist das richtig aufgesetzt? Müssen wir das nicht reflektieren? Ich muss darauf achten, dass die Studiengänge natürlich entsprechend nachgefragt werden. Ich muss das Geld heranschaffen und bin dafür für natürlich verantwortlich, gegenüber dem Land dafür zu sorgen, dass die besten Bedingungen für Lehre und Forschung an unserer Universität dann eben auch da sind. Also ich muss den politischen Part spielen gegenüber den Ministerien und natürlich auch gegenüber dem Bund. Ich habe dann natürlich auch viele Personalgespräche, das gehört auch mit dazu, neben den fachlichen Gesprächen in Lehre und Forschung auch viele Personalentscheidungen, die zu treffen sind. Es ist also ein voller Tag. Ich weiß oftmals nicht, was am Tag auf mich zukommt, wenn der Tag mal nicht 7, 8, 9 oder 10 Termine vorhält, was öfter mal vorkommt, dann heißt es nicht, dass ich nicht voll beschäftigt bin und doch nicht zu regelmäßiger Zeit dann rauskomme. Der Tag ist oftmals sehr lang. Ich habe auch viele Termine abends. Das ist ein sehr umfänglicher Job, weil ich eben die politische Vertretung auch machen muss und oftmals sich bei manchen Veranstaltungen diverse Dinge, wo man lange nach Terminen suchen würde, besser erledigen lassen. Also von daher ist eine sehr politische Aufgabe, aber auch eine hohe administrative Aufgabe, die ich habe, die aber alle darauf fokussiert sind, die bestmöglichen Bedingungen für insbesondere für Lehre und Forschung an dieser Universität zu realisieren.
Wie hat sich das Studium verändert seit Ihrer Zeit, also seitdem Sie nicht mehr studieren? Wie hat sich das Studium verändert?
Ich bin natürlich damals Student gewesen, jetzt bin ich eben dann Professor beziehungsweise jetzt als Präsident und gucke mit einer ganz anderen Brille drauf. Wir haben natürlich, wenn Sie sich die Entwicklung anschauen, mit der Bologna-Reform eine ganz einschneidende Reform für die Studiengänge gehabt. Wir haben eine hohe Spezialisierung erreicht in den Studiengängen, die oftmals für die Schülerinnen und Schüler so gar nicht einordnungsfähig ist. Dafür haben wir die Hochschulinformationstage, die im Moment ablaufen, um eben hier die Studiengänge auch an die Schülerinnen und Schüler heranzubringen, ihnen zu sagen, was dort stattfindet, um ihre Interessen eben auch zu bedienen. Es ist also sehr vielfältiger geworden, das Studium, hochspezialisiert. Und das ist sicherlich ein großer Unterschied. Auch der modulare Aufbau, der auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite zu begrenzend ist aus meiner Sicht, ist eine massive Änderung, wobei ich fairerweise sagen muss, dass das juristische Studium, was ja außerhalb von Bologna läuft, immer noch State of the Art ist. Aber dadurch, dass ich jetzt 11 Jahre Präsident bin und lange im Senat war, kenne ich natürlich sehr gut alle Studiengänge unserer Universität Und für uns ist natürlich als Hochschulleitung wichtig, dass wir in einer Zeit, wo wir eine demografische Delle haben, hochinteressante Studienangebote präsentieren. Und das bedeutet natürlich, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen anhalten müssen, die permanente Transformation vor den Herausforderungen, die wir heute haben, auch immer wieder durchzuführen, um interessante Studienangebote zu entwickeln. Das führt manchmal auch dazu, dass wir Tradiertes eben auch aufgeben müssen. Aber es ist Raum für Neues da. Und wenn ich beispielsweise das Thema KI anspreche, dann ist eigentlich jeder Studiengang aufgefordert, nicht die KI irgendwo mitzumachen, sondern als zentralen Bestandteil ins Studium einzubauen. Das ist eine große Aufgabe, die wir als Hochschulleitung natürlich haben, unsere Studierenden für die Zeit nach der Universität mit dem entsprechenden Rüstzeug zu versehen. Und da gehört eben KI ganz zentral dazu, damit sie den Herausforderungen pro futuro mit ihrem wissenschaftlichen Gerüst auch entsprechend bewältigen können und zur Lösung der gesellschaftlichen Probleme, in welchem Feld sie auch immer wieder tätig sind, dann entsprechend beitragen zu können.
Ja, auf jeden Fall. Das Studium hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren ziemlich verändert. Und was meinen Sie, sollte man immer mit einer zukünftigen Berufsperspektive studieren oder einfach nach Interessen und Vorlieben?
Ja, Sie wissen ja, dass ich Jurist bin und mich schon immer mit der Frage des Studiums beschäftigt habe. Und oftmals wird gesagt, wir sind kein Werkbank der Industrie. Das ist sicherlich richtig. Und das sollte man auch nochmal deutlich unterschreiben. Aber Studium ist nie ein Studium la pola gewesen. So habe ich es mal formuliert in einer Kommentierung. Es war immer irgendwo fokussiert auf die Zeit danach. Da bieten wir eine ganze Menge auch für die Fächer an, die kein traditionelles Berufsbild dahinter haben. Aber traditionell ist relativ. Wo zum Beispiel ein Jurist später landet, wo ein Physiker landet, das muss nicht unbedingt in der Physik, das muss nicht unbedingt in der Juristerei sein. Man muss eben ein wissenschaftliches Handwerkszeug haben. Und da, wenn man dieses Handwerkszeug hat, kann man in vielen Feldern tätig werden. Und man sollte nicht immer so berufsspezifisch denken. Gleichwohl sollte man schon einen Blick drauf haben, wo später Anschlussbeschäftigungen sein können, die mit der Expertise, die man im Studium erworben hat, dann auch ausführbar sind. Dafür bieten wir in der Universität eine ganze Menge an, um eben auch die Brücke zu schaffen, gerade für die Fächer, wo man nicht im ersten Blick drauf kommt, wo dann möglicherweise eine Berufstätigkeit sein kann oder das Feld sehr eng ist. Ja, es kann sehr eng sein, aber da bieten wir Brücken. In erster Linie sollten sich Schülerinnen und Schüler, wenn sie studieren wollen, eben darauf fokussieren, was sie gerne interessensmäßig machen wollen. Also gezwungen, in ein Studium zu gehen, irgendwas zu machen, ist immer der falsche Weg. Also man sollte sich frei entscheiden für ein entsprechendes Studium und sich da eben entsprechend dann auch einbringen. Dann ist auch die intrinsische Motivation da, die man auch in Durstzeiten braucht, um durchzustehen. Das ist ganz wichtig. Ich habe das immer meinen Doktorandinnen und Doktoranden auch immer gesagt, die mit spezifischen Themen kamen, habe ich immer gesagt, was ihr nachweisen müsst, ist einfach das Durchhalten, das tiefe Bohren, und dafür bekommt ihr den Doktor dann später. Das ist das Entscheidende. Also sich mal tief in ein Thema einzudenken, durchzuhalten. Das gilt in gewisser Weise auch für Studium. Man muss eben intrinsisch motiviert, das hat mein Doktorand immer gesagt, ich gebe euch keine Themen vor, ihr müsst euch die Themen suchen. Ihr geht damit 3 Jahre schwanger, nicht ich. Und ihr müsst da durchhalten. Ihr müsst letztendlich die Doktorarbeit am Ende rausbringen, schwanger in Anführungszeichen. Aber ich glaube, darum geht es auch, dass Sie also sich, dass die Studierenden sich entscheiden, aus freiem Willen und mit Überzeugung, mit ihren Interessen in ein Studium zu gehen. Und wenn man das macht, dann hat man auch die intrinsische Motivation, auch die Dürrephasen, die es in jedem Studium gibt, dann auch zu überstehen und dann auch die letzten Prüfungen zu machen, um mal zu einem erfolgreichen Abschluss des Studiums dann zu kommen.
Und wie ist das eigentlich, wenn sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ändern? Also kann eine Uni dann auch eigentlich auf den Markt reagieren, wie beispielsweise jetzt beim Fachkräftemangel? Wie sieht das aus?
Wir haben natürlich die Möglichkeit, uns schon besser auszurichten. Im Moment haben wir noch die Hürde, dass wir Studienangebotszielvereinbarungen treffen müssen mit dem Land, mit entsprechenden Vorläufen, was bedeutet, dass wenn wir wesentliche Änderungen in den Studiengängen machen wollen oder Schließungen oder neue Implementierungen machen wollen, wir effektiv 2 Jahre brauchen, umzuschiften. Das wird jetzt bei der nächsten Novelle fallen. Das heißt also jenseits der reglementierten Berufe, das sind also die Medizin, Pharmazie, Jura, Lehramt, haben wir eine große Freiheit, schnell die Studienprogramme umzuschiften und dann entsprechend fortzuführen. Wobei wir immer natürlich aufpassen müssen. Es ist immer leicht gesagt, wir machen eine wesentliche Änderung, wir schließen oder eröffnen einen Studiengang. Wir haben natürlich immer eine neue Nachbetreuungsverpflichtung und Aufrechterhalten der alten Studienordnung für die, die unter der alten Studienordnung angefangen haben. Also wir können nicht beliebig jedes Semester irgendwie umschiften. Das würde unsere Kapazitäten auch gar nicht darstellen. Das muss man auch sehen. Also die Spielräume groß, ständig umzuschiften, die sind nicht da. Aber wir haben jetzt die Spielräume, wirklich notwendige Anpassung schneller vornehmen zu können. Das wird auf jeden Fall ab nächstem Jahr dann möglich sein.
Und was denken Sie, was sind die großen Herausforderungen, die auf uns zukommen werden in den nächsten Jahren?
Ja, man braucht ja nur in der Bundesrepublik sich umschauen. Also schauen Sie nach Berlin, schauen Sie nach Hessen, schauen Sie nach Nordrhein-Westfalen, schauen Sie nach Baden-Württemberg. Die ersten Sparprogramme werden aufgelegt. Die Wissenschaft ist natürlich am Ende der Nahrungskette im Kabinett. Das muss man immer sehen, wenn nicht gerade ein Ministerpräsident sagt, so wie in Bayern, die Wissenschaft muss ganz vorne stehen. Die Präferenzen in Niedersachsen sind eben anders gestrickt. Und von daher ist natürlich einerseits Aufgabe der Wissenschaftslandschaft, für die Themen zu kämpfen und auch für die Notwendigkeit. Wir sind schon ein Standortvorteil. Und ohne uns als Wissenschaft würde das Land auch nicht prosperieren können. Das muss man in aller Nüchternheit sagen. Jeden Euro, den wir ausgeben, den geben wir 2 bis 3 Mal zurück. Also wir sind eine Win-Win-Einrichtung. Aber man muss es eben der Politik deutlich machen. Die Politik ist eng gestrickt. Die hat einen Fokus von 4 Jahren. Und wenn Sparrunden kommen, dann werden eben je nach Gusto des MPs und des Finanzministers werden eben globale Minderausgaben auf den Weg gebracht. Und das bedeutet natürlich harte Einschnitte. Wir haben vor einigen Jahren eine globale Minderausgabe von 3,5% bekommen, die durchgeschrieben ist. Das hat zur Konsequenz gehabt, dass wir 22 Professuren zur Finanzierung haben einziehen müssen. Und wenn nochmal eine globale Minderausgabe haben, dann haben wir die Blaupause. Das heißt dann, wir werden dann auch schlicht und einfach über Fächerschließungen schlicht und einfach nachdenken müssen. Das ist die Konsequenz. Und dass die Sparrunden kommen, ist offenbar, denn das Land, das wissen Sie ja, ist abhängig in gewisser Weise von einigen wenigen großen Unternehmen, die im Moment Schnupfen haben. Das Land hat dann Lungenentzündung. Und wenn die Lungenentzündung dann stärker wird, dann haben wir natürlich entsprechend engere finanzielle Spielräume. Und das wird dann eben durchaus dazu führen, dass wir finanziell unter Druck geraten. Ich will es mal vorsichtig formulieren, aber die Zeiten sind absehbar, werden bei uns auch härter werden. Ich denke, ab 2027 könnte uns da durchaus das eine oder andere treffen.
Und wenn Sie jetzt einfach schnipsen könnten und dann würde sich etwas an der Hochschulpolitik ändern, was würden Sie sich wünschen?
Ich bekomme oder wir als Universität bekommen 4,7 Millionen jedes Jahr an Blauunterhaltung und wir müssen, damit Forschung und Lehre oder Lehre und Forschung in der richtigen Reihenfolge stattfinden können, weit über 30 Millionen jedes Jahr investieren, damit der Laden einigermaßen läuft. Und das ist eine Riesenherausforderung, das entsprechend darzustellen. Wenn wir da eine Entlastung bekämen, dann wäre es eine große Sache. Wenn Sie sich jetzt anschauen, den Haushalt, den wir haben, 9,5 Milliarden oder 9,7 Milliarden kommen aus den Infrastrukturmitteln des Bundes. Da sind 500 Millionen für die Hochschulen, für den Hochschulbau vorgesehen auf 5 Jahre. Das heißt 100 Millionen pro Jahr für die Hochschulen. Wir bekommen von der Größe der Universität ungefähr 10%. Das heißt, wir bekommen jedes Jahr 10 Millionen. Das ist toll. Aber das Delta 4,7 zu 30 ist trotzdem nicht gestopft. Das sind unsere Probleme. Und wenn wir da mal gehört würden, das wäre großartig.
Ja, wie immer, Geld regiert die Welt, ne? Was soll man sagen? Ist leider in jedem Bereich.
Aber dafür haben wir immer noch ein sehr respektables Angebot, was wir fahren. Und selbst da, wo es eng wird, aufgrund der baulichen Maßnahmen, kriegen wir trotzdem eine gute Ausbildung, eine gute Lehre hin. Und darauf sind wir auch stolz.
Das stimmt. Das kann ich auch als Studentin bestätigen. Was würden Sie denn künftigen Studierenden mit auf den Weg geben?
Ich glaube, die Schülerinnen und Schüler sollten nach ihren Interessen gehen, sich informieren, sollten die Hochschulinformationstage nutzen, die Studienberatung nutzen, sich schlau machen und dann sich natürlich für die Leibniz-Universität entscheiden. Das ist eine super Universität und da sind Sie auf jeden Fall richtig aufgehoben. Wir haben ein breites Programm, wir haben nur nicht Medizin, aber alles andere bedienen wir mehr oder minder und ich glaube, wir sind da sehr gut aufgestellt in der vollen Breite. Und von daher haben wir ein fantastisches Angebot und man kann Ihnen allen sagen, guckt erstmal in der Nähe zur Leibniz-Universität. Wir sind super aufgestellt, wir haben ein super Angebot. im Studium als auch neben dem Studium. Hier seid ihr herzlich willkommen, kommt zu uns, aber entscheidet euch nach euren Interessen.
Sie haben ja gerade schon erzählt, dass Hannover Ihre Wahlheimat ist. Was unterscheidet denn Hannover von anderen Universitätsstädten?
Dass sie unterschätzt wird. Das ist das Erste. Aber mittlerweile sind wir auf der Agenda aller Universitäten sehr wohl vertreten. Ich merke das ja selbst in der Hochschulrektorenkonferenz. Hannover ist kein Nobody. Wir haben 3 Exzellenzcluster. Wir gehören zu den Top 10 Universitäten, was die Exzellenzcluster betrifft. Wir sind im Ranking der Deutschen Forschungsgemeinschaft Nummer 3 im fachstrukturbereinigten Ranking. Wir haben ein tolles europäisches und internationales Netzwerk, was natürlich auch hochinteressant ist für die Studierenden. Also ich glaube, wir sind da in diesem Feld extrem gut aufgestellt.
Was sind denn Ihre Lieblingsorte in Hannover? Haben Sie irgendeinen Geheimtipp?
Ach, da gibt es viele, viele. Also für mich ist natürlich alleine schon durch die Präsenz hier in der Uni, die Uni ein zentraler Ort, den ich ganz fantastisch finde. Ich nutze den Hochschulsport aktiv. Kann auch jeden ermutigen, das auch zu tun. Nehme natürlich das ein oder andere Angebot der Universität auch wahr. Schätze natürlich auch den Welfengarten. Also für diejenigen, die nicht am Zentralcampus sind, bitte vorbeikommen und sich mal den Welfengarten anschauen. Das ist wunderbar. Und nicht vergessen, 2 Wochen vor Semesterende machen wir hier das Sommerfest, wo jeder eingeladen ist. Ein großartiges Treffen. Also bitte, bitte alle schon mal vormerken, nächstes Jahr, ich glaube 4. Juli ist es, da haben wir das Sommerfest. Und da sind alle herzlich eingeladen, da mitzufeiern. Wir haben tolle Bands da. Alle Einrichtungen präsentieren sich da. Das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Für mich, ich habe eine Zeit lang hier in der Nordstadt gewohnt, ist die Nordstadt auch so ein bisschen Kiez, auf dem ich gerne bin. Ich bin auch gerne in Linden, auf dem Lindener Markt. Ich schätze den Maschsee, ich schätze die Eilenriede. Also es gibt viele Punkte, die ich toll finde. Aber insgesamt kann man sagen, Hannover ist eine absolut lebenswerte Stadt. Und ich habe bis jetzt noch nicht geschafft, alles zu sehen. Aber ich habe noch einige Dinge da vor mir, die ich noch abhaken muss, selbst in Hannover. Und das werde ich auch dann irgendwann machen. Aber absolut lebenswert. Ich vielleicht als Gesamtresümee viele interessante Orte.
Und was würden Sie Studieninteressierten raten? Wo kann man sich gut informieren? Also sei es jetzt zum Studium, aber auch allgemein zum Leben in Hannover?
Also sicherlich zentraler Anlaufpunkt ist die Studienberatung. Und die haben wir natürlich vielgestaltig aufgestellt. Wir haben einmal die allgemeine Studienberatung, die schon relativ früh anfängt. Auf der einen Seite mit dem Hochschulinformationstagen, auf der anderen Seite natürlich, wenn man will, schon als Juniorstudent hier reinzugehen, mal reinzuschnuppern. Also wir haben viele Möglichkeiten, sich da entsprechend umzutun. Man muss sich frühzeitig um Wohnungen kümmern. Das ist ganz wichtig, wenn man hier hinzieht oder sich auch selbstständig machen will von den Eltern. Das ist eine gewisse Herausforderung. Wir selbst versuchen immer wieder, mehr Studierendenheimplätze zu generieren im Zusammenwirken mit dem Studierendenwerk und stellen da auch eigene Grundstücke zur Verfügung, damit das Studierendenwerk da Studentenwohnheime baut. Aber wir haben nur eine begrenzte Zahl an Studentenwohnheimzimmern. Das ist einfach ein Problem. Also da würde ich ein großes Problem immer noch sehen, wobei bei fallenden Studierendenzahlen ist das vielleicht ein bisschen entspannter, aber das ist sicherlich notwendig, frühzeitig sich um Zimmer zu kümmern. Das ist sicherlich eine große Herausforderung. Und neben der Studienberatung, wenn man sich orientieren will, was man machen möchte, sollte man vielleicht auch, wenn man ein gewisses Interesse für ein Fach geweckt bekommen hat, hier von der zentralen Studienberatung, dann zur Studienberatung in die Fakultäten gehen und sich da nochmal intensiv, nochmal konkret beraten zu lassen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Oftmals schwebt einem irgendein tolles Fach vor, man weiß nicht, was einen erwartet. Ich kann auch gut mich daran erinnern, dass Gartenbau ein Studium war, wo alle gesagt haben, boah, toll, ne? Ich pflanze meine Betunien und meine Hecken und so weiter. Und dann kamen die an der Uni und mussten Biologie, Physik und Chemie machen. Und das war natürlich ein Brett, weil viele das eben vorher abgewählt hatten. Und dann auf einmal harte Klausuren in harten Fächern, Mathe nicht zu vergessen, dann absolvieren mussten. Da sollte man sich vorher erkundigen, was wirklich die Anforderungen sind, was von ihnen verlangt wird, damit das auch mit der Vorbildung da ist. Aber man sollte sich auch nicht abschrecken lassen. Also wir haben viele Brückenkurse, die wir anbieten. Von daher besteht da ein großes Potenzial, sich auch in die Gebiete rein zu bringen, die für jemanden vielleicht fern ist von dem, was er in der Schule gemacht hat. Die Brückenkurse bringen einen auf Stand, setzen einen in die Lage, eben das Studium zu bewältigen. Man muss nur aktiv reingehen und am besten frühzeitig, am besten vor dem Studium, noch dieses Angebot wahrnehmen, um dann das Studium auch erfolgreich dann bestehen zu können.
Das sind auf jeden Fall alles sehr hilfreiche Tipps. Wir kommen jetzt auch langsam zum Ende unserer Podcast-Folge. Und zum Abschluss wollte ich noch fragen, wenn Sie jetzt auf Ihre bisherige Präsidentschaft gucken, an was denken Sie gerne zurück?
Ach, das sind viele Sachen. Also wenn man 11 Jahre dabei ist, dann verschwimmt das eine oder andere. Man denkt immer an die guten Seiten, aber es waren gute Zeiten. Wir haben die Universität gut entwickelt. Wir haben mit den Kolleginnen und Kollegen wirklich einen guten Weg gefunden und viel aufgegleist. Wir haben angefangen damals als Präsidium mit der Systemakkreditierung, wo dann auch Widerstände war, die alle vergessen haben und mittlerweile alle zufrieden sind, dass das Präsidium diesen Weg dann gewählt hat. Wir haben dann die Lehramtsausbildung in den Vordergrund gerückt und haben gesagt, wir sind ein starker lehramtsbildender Standort mit über 5000 Studierenden. Wir müssen hier eine Struktur bilden, die eben auf der einen Seite das Lehramt adäquat abbildet und auf der anderen Seite natürlich zukunftsgerichtet aufgestellt sind. Wir haben dann die Leibniz School of Education implementiert mit Fakultätsstatus, was sonst keine andere Universität bietet, aber mittlerweile auch getragen wird von allen anderen Fächern, selbst von den Exzellenzclustern, weil sie sehen, dass wir gute Lehrerinnen und Lehrer brauchen, nicht nur für die eigenen Kinder und Neffen und Nichten, sondern eben auch, um unseren Nachwuchs, sprich unsere Studierenden, gut ausgebildet aus der Schule zu bekommen. Also von daher ziehen wir da alle einen Strang in der Universität. Ich glaube, das ist ungewöhnlich im Vergleich zu anderen Universitäten. Da läuft das Lehramt immer als 5. Rad am Wagen mit. Und da haben wir gesagt, das kann nicht sein. Und haben uns dann entschlossen, eben auch aus eigenen Mitteln ein Gebäude fürs Lehramt hinzusetzen, dass das Lehramt auch eine Heimat hat, so wie jede Fakultät. Das war sicherlich schon vom Anfang an eine gute Sache. Wir haben dann sicherlich durch gute Berufung, durch die Änderung der Berufungspolitik bei uns wissenschaftlich deutlich nach vorne bewegt. Auch die Lehre ist entsprechend mitgewachsen. Wir haben eine Lehrverfassung implementiert. Und wir haben auch entsprechende große Erfolge erreicht. 3 Exzellenzcluster in der ersten und zweiten Runde des Exzellenzwettbewerbes. Wir haben dann eine europäische Universitätsallianz implementiert. Und wir haben nach über 20 Jahren als einzige Hochschule es geschafft, den Weg in die Stiftung zu gehen, die uns viele Freiräume bietet. Das merken mittlerweile auch die Kolleginnen und Kollegen, die vorher ein bisschen skeptisch waren, dass es nicht wehgetan hat, uns aber durchaus mehr Fußfreiheit gegeben hat. Und natürlich auch die Möglichkeit, aber auch die Verantwortung, unsere Zukunft gemeinsam zu entwickeln und zu entscheiden. Das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil, dass wir selbstverantwortlich sind oder selbstverantwortlicher sind, wohin sich die Universität und wie sie sich entwickelt. Und das war ein großer Schritt, sicherlich die Stiftungsuniversität, also besser gesagt, in der Trägerschaft einer Stiftung zu gehen. Das sind so große Dinge, die man sicherlich auf die positiven Seite, da kommt das eine oder andere dazu, was ich vielleicht nicht auf der Agenda habe. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir innerhalb der Corona-Pandemie einen super Job hier gemacht haben. Das trifft natürlich insbesondere die Kolleginnen und Kollegen, die von heute auf morgen umgeschaltet haben und im Gegensatz zur Schule wirklich die Lehre fortgesetzt haben. Da waren wir wirklich vorne mit dabei. Mein Credo war eben, ich habe es eben ausgeführt, wir sind eine Präsenzuniversität, wir brauchen den Diskurs. Immer, wenn es möglich war, die Präsenz wiederherzustellen. Das war nicht immer einfach mit den Protagonisten unserer Universität, die auch gerne zu Hause geblieben wären, aus nachvollziehbaren und nicht nachvollziehbaren Gründen. Das lasse ich mal dahingestellt. Aber wir haben viele ungewöhnliche Wege gemacht, über die wir belächelt wurden, die kritisiert wurden, die uns aber auf den richtigen Weg geführt werden. Im Nachhinein, dass wir immer früh in Präsenz gegangen sind. Wir waren eine der ersten Hochschulen, die immer in Präsenz gegangen sind, war der richtige Weg und das war auch eine gute Entscheidung. Wir haben also die Pandemie aus meiner Sicht wirklich sehr gut bewältigt und das kann man auf der Habenseite absolut verbuchen, auch wenn die Pandemie eine anstrengende Zeit war.
Das kann ich tatsächlich auch bestätigen, denn ich habe 2020 im Wintersemester erst angefangen zu studieren. Deshalb meine ersten Semester waren komplett online, aber ich fand auch, dass die Uni eigentlich sehr gut damit umgegangen ist. Dankeschön. Also, das kann ich auch bestätigen. Und für was möchten Sie nach Ihrer Amtszeit als Präsident erinnert werden?
Ich hoffe, dass die Universität, oder ich bin ganz sicher, dass die Universität eine gute Nachfolger und Nachfolgerin wählt und die wird ihren Weg auch machen. Ich habe versucht, mit der Universität einen Schritt nach vorne zu machen, sie weiterzuentwickeln, in der Zeit mitzunehmen. Und danach ist Zeit, dass dann junge Kolleginnen und Kollegen den Weg dann beschreiten, neu beschreiten und ihre Zielvorstellungen umsetzen. Und wenn man in der Nachbetrachtung nicht sagt, die 14 Jahre, ich hoffe, ich kann noch 14, die 14 Jahre voll machen, waren kein Verlust für die Universität, dann wäre das schon mal ganz großartig. Darüber würde ich mich freuen. Aber ich bin erstmal dankbar, dass ich das Privileg habe und nach 14 Jahren dann vielleicht auch hatte, dieser Universität eben vorzustehen, ihre Interessen zu vertreten und versucht habe, sie fortzuentwickeln. Ich glaube, das ist das, was ich mir dann vornehme. Und die Erinnerung wird verblassen irgendwann. Also das sollte man nicht überbewerten. Ich habe meine Zeit gehabt, danach kommt eine andere Zeit. Das ist auch gut so. Und auch nach der Zeit wird es eine interessante Zeit. Es gibt auch ein Leben danach. Und das will ich auf jeden Fall dann noch genießen.
Ja, das stimmt. Und dann habe ich jetzt noch mal eine ganz private Frage. Was sind Ihre Lieblingspodcasts?
Da habe ich zwei. Das ist einmal, ich höre gerne Steingarts, das Morning Briefing. Und die Lage der Nation, das ist ein bisschen ausführlicher, also mehr politisch orientiert. Das sind so meine beiden Dinge, die ich mir immer gerne ins Ohr knalle, wenn ich zur Uni fahre, beziehungsweise längere Strecken habe. Und dann noch mal in den politischen Diskurs dann gerne noch mal ein paar Anregungen brauche.
Dann hoffe ich ja, dass Leibniz Uni Insights auch noch dazu kommt auf Ihrer Liste.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und damit sind wir jetzt auch am Ende. Ich bedanke mich bei Herrn Professor Dr. Volker Epping für das Interview. Danke, dass Sie heute da waren. Und dann verabschiede ich mich jetzt auch an der Stelle. Folgt uns gerne bei Instagram und auf allen anderen Kanälen und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Du hast noch Fragen, Themenwünsche oder Erfahrungen, die du gerne teilen möchtest? Dann schreib es in die Kommentare oder schick uns eine Mail an insights@uni-hannover.de. Wir freuen uns auf dein Feedback. Du willst keine Folge verpassen? Dann folg uns doch und abonniere unseren Kanal.